Gabriel fand alles nach Wunsch. Die ganze Gaststube war voller Menschen und oben am Tisch saß auch der Rektor und tat gewaltige Züge aus der irdenen Pfeife. Er erzählte so eifrig vom siebenjährigen Kriege, dass er gar nicht merkte, wie Gabriel sich an seine Seite setzte und leise den Schoppen mit gewöhnlichem Wein vom Platze nahm. Erst als die Aufwärterin lächelnd eine Flasche Niersteiner neben zwei schimmernde Römer herbeibrachte, fuhr er erschrocken auf, dass die irdene Pfeife zerbrach und nur das obere Endchen im Munde stecken blieb. Jetzt mußte der Jüngling sein freundliches Benehmen rechtfertigen, und als dies geschehen, wie lustig schob der alte Rektor das samtene Käppchen auf dem kahlen Kopf herum. »Es lebe das südliche Frankreich«, scholl es den ganzen Tisch herunter, und dem Gabriel stieg das Blut in die Wangen, daß er rosenrot aussah. Nun dauerte die Fröhlichkeit bis spät in die Nacht fort, denn alle nahmen den herzlichsten Anteil an Gabriels Schicksal. Die alten Herren rückten näher mit den Stühlen heran, so daß ein dichter Kreis um den Tisch war, in dem allerlei sonderbare Gesichter zum Vorschein kamen. Da saß neben dem alten Rektor ein etwas lustiger Musikant, dem der Wein schon eine so feurige Nase beigebracht hatte, dass er es für nötig hielt, einen Pudel in der Weise abzurichten, dass das Tier, wenn sein Herr die vierte Flasche bestellte, ein erschreckliches Gebell erhob und ihn dadurch an sein Gelübde, nie mehr als drei Flaschen zu trinken, erinnerte. Auch an jenem Abend saß der kluge Hund an der Seite seines Gebieters und folgte mit den glänzenden Augen jedem Zuge, den er aus dem hohen Glase tat. Dann kam ein stattlicher Mann mit runden Wangen und zierlichen Bäuchlein, die Lippen scharf zusammengebissen und eine stählerne Brille vorn auf der kleinen Nase, um die gewölbte Stirn flatterten schwarze, lockige Haare. Er war Poet, und man sagte, dass er 30 Meilen in der Runde der beste Mann sei. Wie Sankt Peter trug er immer einen Schlüssel bei sich, einen Hausschlüssel, denn selten kehrte er früh nach der Wohnung zurück, und manche wollten sogar behaupten, man habe noch nie ein Licht auf seinem Zimmer bemerkt. An seiner Seite erblickte man ein ernstes, bärtiges Gesicht. Es gehörte einem Literaten an, einem Manne, der dafür bekannt war, dass ihm nichts Größeres Spaß machte, als gelegentlich in einer Zeitung schwachsinnige Dichterjünglinge abzumucken. Er lebte von seinem Witz, und die Kinder auf der Straße kannten ihn daran, dass der Bart an seinem Kinn durchaus den Schwanzfedern eines Enterichs glich. Viele alte Gesellen nahmen die übrigen Plätze am Tisch ein, weniger ausgezeichnet und nur beliebt, weil sie viel tranken und ruhig dabei waren. Nur ganz unten schimmerten noch ein paar geistreiche Augen, die waren aber schon von grauen Wimpern bedeckt. Der alte Knabe, der sie stets forschend durch die Gesellschaft schweifen ließ, war gewiß die Krone von allen, denn gleich berühmt war er durch sein Erzählen viel köstlicher Geschichten als hervorstechend durch sonderbare Gewohnheiten. Man nannte ihn den Herrn Professor. Gabriel saß nun mitten unter diesen Leuten, und es behagte ihm so sehr unter ihnen, dass ihm die Zeit ganz unbemerkt und leise vorübergeschlichen war, wie ein listiger Dieb. Am andern Morgen erwachte Gabriel, als die Sonne schon hoch am Himmel stand. Sie schien eben um den alten Kirchturm herum und so hell in sein Zimmer, dass er schon aus dem Bette alle Gegenstände genau unterscheiden konnte. Da wurde es ihm dann freilich recht bang ums Herz. Seine lilafarbene Hose lag auf der Erde und war so beschmutzt, dass er selber sagen musste: »Nun, Die gehört sicher einem recht unordentlichen Menschen. Dann hatte er auch vergessen, die Lampe beim Schlafengehen auszublasen, so daß sie jetzt noch am hellen, lichten Tage brannte, und zwar so trübe, als wäre sie selbst ärgerlich darüber, mit dem lieben Sonnenlichte nicht mehr wetteifern zu können. Am meisten setzte es ihn aber in Erstaunen, daß er statt einer Nachtjacke, die an einem Nagel vor der Tür hing und welche er beim Nachhausekommen immer anzuziehen pflegte, seinen Frackrock anbehalten hatte und damit in den Federn lag. Dazu war es in seinem Kopf recht wüst und traurig. Allerlei Gedanken flatterten darin herum, und oft dachte er, im südlichen Frankreich zu sein. Bald kam es ihm vor, er wäre den vergangenen Abend auf einem Bockessen gewesen, denn dunkel schwebte es vor ihm, davon etwas gehört zu haben. Jetzt öffnete sich auch leise die Tür, und seine Wirtin schaute herein. Als sie bemerkte, dass er wach war, trat sie einige Schritte näher, fing ein bisschen an zu lachen und fragte in recht mitleidigem Tone, wie es ihm ginge und ob ihm eine Tasse mit schwarzem Kaffee gefällig sei. Damit sie seinen sonderbaren Anzug nicht sehen möchte, antwortete er schnell, »Ja, das ist mir nur lieb«, wusste aber eigentlich nicht, warum, worauf die gute Frau gleich hinuntereilte, und er einen Versuch machte, aus dem Bett zu steigen. Mit einiger Mühe gelang es ihm dies wohl, aber als er nun auf den Beinen stand, da meinte er, jeden Augenblick einen hohen Berg herabzurollen, und er war doch in einer Stube, wo rechts der geschnitzte Eichenschrank stand und links der Tisch mit dem Tintenfass und den beschriebenen Blättern Papier. Alles wie früher, nur dass er nicht so gut sehen konnte wie sonst. Auf der Straße, wie er durch die kleinen runden Fensterscheiben bemerkte, liefen die Menschen schon recht geschäftig durcheinander. Sie schienen ihm aber alle rote und hellgrüne Röcke anzuhaben, denn ganz merkwürdige Farben flimmerten ihm vor den Augen herum. Immer wußte er aber noch nicht, was das zu bedeuten hätte und wie dies alles kommen möchte, und erst nach einiger Zeit fuhr es ihm wie ein Blitz durch den Kopf, daß er die vorige Nacht Niersteiner getrunken und einem armen Tagelöhner mit blanken Talern die Fensterscheiben eingeworfen hatte, obgleich ihm der lange Rektor versicherte, dies sei ein unerhörter Luxus. »Ich aber meinte«, murmelte Gabriel, »dies müsste dem armen Kerl recht gut tun. Hat er jetzt keine Fenster mehr, so hat er doch wenigstens das Geld, denn dies flog in die Stube hinein.« Da langte Gabriel nach dem schwarzen Kaffee, der ihm sehr wohl tat. Bald erinnerte er sich auch aller übrigen Vorfälle der vergangenen Nacht und suchte dann nach einer Landkarte, um sich über die Lage, über die Berge und Flüsse des südlichen Frankreichs ihm voraus etwas zu unterrichten, denn fast musste er sich gestehen, dass seine Reise dahin doch wohl den meisten Trost bei allen Dingen ausmachte. »Der alte Herr wird wohl bald kommen«, dachte er weiter. »Ach, gewiß, in einigen Wochen«, sagte der Herr Winter, »und seitdem sind schon zwei verflossen. Aber was mag es für ein Patron sein? Und wenn es am Ende doch nichts wäre? Oh, das ist nicht möglich.« Tage und Wochen vergingen indes, und die Lage Gabriels wurde sehr schlimm, denn von dem reichen Herrn ließ sich nichts sehen. Jene wilden Nächte brachten ihn um seinen kleinen Verdienst, und wie es mit den Büchern ergangen, wissen wir auch. Zudem war auch in dem Speisehause, das Gabriel bisher besuchte, das Abonnement abgelaufen, und wollte es ihm gar nicht rechtschaffen erscheinen, ferner ohne Geld in der Tasche dorthin zu gehen. Wenn er sich also morgens mit traurigem Herzen seinen schwarzen Frack anzog, denn dieser allein war ihm treu geblieben, da wollte es ihm oft vorkommen, als sei er recht hungrig. Er setzte sich dann in den alten Sorgestuhl und blickte im Zimmer herum, als suche er etwas, wovon in den nächsten Tagen das Leben gefristet werden könne, und fand sich gar nichts und war auch außer dem geschnitzten Eichenschrank gar nichts zu versetzen, wie man wohl zu sagen pflegt. Da mußte er oft unwillkürlich ausrufen: »Gabriel, Gabriel, du bist sehr leichtsinnig gewesen.«